freue mich, dass ich in Bamberg bin. Wäre ja beinahe etwas dazwischen gekommen. Wir haben ja vor vielen Jahren begonnen, Kinder in Asien zu adoptieren. Und die sind inzwischen ja alle groß. Drei von ihnen sind getauft und auch im Gemeindeleben familiär eingebunden. Und zwei Mädchen sind nicht getauft. Und das sind so, ja, für mich persönlich fast meine Lieblingskinder. Und sind auch die ersten beiden Mädchen, die wir adoptiert haben. Und ja, wir haben ein sehr enges Verhältnis zu den beiden Mädchen, besonders ich, weil ich ihr ganzes Leben ja mindestens einmal im Monat mit ihnen zusammen war und jetzt schon seit anderthalb Monaten nicht mehr mit ihnen zusammen war. Und die ältere von beiden, sie ist jetzt 20, ist die Tochter einer Prostituierten, die mit 2 Jahren auf die Straße geworfen wurde, rief mich diese Woche an und hat bitterlich geweint, weil ich so lange nicht mehr bei ihr war. Und da war ich drauf und dran, nach Asien zu fliegen zu ihr, weil ja heute am Wochenende auch das neue Jahr beginnt, also Songkran feiert man ja dort. Und ich habe aber mit ihr telefoniert oder wie man das heute macht, gefacetimed und habe ihr versprochen, doch in Kürze zu ihr zu kommen und habe mich entschieden, nach Bamberg zu gehen. Und es geht ihr jetzt wieder gut und sie freut sich auch, dass ich bald wieder bei ihr bin. Und insofern denke ich, war es eine gute Entscheidung, dass ich doch heute hier bei euch nach Bamberg gekommen bin. Ich möchte euch ganz kurz am Anfang den Kindern eine Geschichte erzählen. Gibt es Kinder hier? Gut. Also die Geschichte ist eher was für etwas ältere Kinder, aber junge Kinder können natürlich auch zuhören. Ja, die Geschichte erzählt von Larry. Larry Walters, so heißt der Mann, und wie ihr dem Namen entnehmen könnt, ist das kein Deutscher. Der lebt in Amerika und in Amerika passieren ja die unglaublichsten Geschichten. Und diese Geschichte ist auch fast unglaublich, aber die ist wirklich so passiert. Der Larry Walters, der war Fernfahrer. Wisst ihr, was ein Fernfahrer ist? Der sitzt den ganzen Tag in seinem Auto und transportiert so gewisse Dinge von A nach B und muss sich auch immer an die Verkehrsschilder halten und an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich schaue mal nicht so den Kindern, dass die nicht so weinen müssen, wenn die mich sehen. Muss ja an die Verkehrsbeschränkungen halten und das hat ihn irgendwie gestört. Und er wollte frei sein. Er hat sich so gedacht, immer diese Zwänge, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte am liebsten so frei sein wie ein Vogel. Aber dann geht das als Mensch ja nicht. Ein Mensch hat ja keine Flügel, der kann also nicht wie ein Vogel durch die Gegend fliegen. Und der Larry war nicht dumm. Der hat sich gedacht, ich lasse mir da was einfallen. Und ist in den Baumarkt gegangen, hat sich 45 Wetterballons gekauft und eine Flasche Helium. Wisst ihr, was Helium ist? Ja. Helium ist so ein Gas und leichter als Luft. Ist Luft schwer? Luft ist nicht schwer, oder? Aber Luft ist 7-mal schwerer als Helium. Deswegen, wenn man irgend so einen Ballon mit Helium füllt, dann geht er in die Luft. Und das hat der Larry gewusst und da hat er sich 45 Wetterballons gekauft und hat sich so gedacht, die binde ich mir an meine Gartenbank und dann fülle ich diese Ballons mit Helium und dann schwebe ich so über die Landschaft und fühle mich frei wie ein Vogel. Ja, das hat er dann auch so gemacht und hat die Ballons an seine Gartenbank gebunden. Und bevor aber da diese Aktion gestartet hat, hat er sich erst noch ein paar Sandwiches gemacht. Amerikaner lieben Sandwiches, kennt ihr das, ne? Das ist so weißes Toastbrot mit Erdnussbutter drin. Ist gar nicht so gut. Bei euch gibt es bestimmt andere Sachen zum Frühstück, oder? So Müsli oder sowas, ne? Ist auch viel gesünder. Aber die Amerikaner, die lieben Sandwiches. Also diese weißen Pappscheiben und dazwischen so Peanut Butter. Und das hat er sich dann auch mitgenommen. Und auch was zu trinken und ein Gewehr. Die Amerikaner nehmen immer gerne ein Gewehr mit. Und hat er sich auf die Gartenbank gesetzt. Und an dieser Gartenbank hingen die 45 Wetterballons. Und dann hat er angefangen, die Heliumflasche aufzudrehen und seine Ballons mit Helium zu füllen. Und weil er wusste, die Ballons, die schweben dann, wollte das natürlich kontrolliert tun und hat die Gartenbank an seinem Jeep festgebunden, damit er auch das alles kontrollieren kann. Und als die ganzen Ballons nun gefüllt waren mit diesem Helium, hat er sich gedacht, jetzt muss ich das mal losschneiden. Hat gedacht, dann schwebe ich so über die Erde. Wisst ihr, was passiert ist, als er sich da losgeschnitten hat vom Jeep mit dieser Schnur? Der ist wie eine Rakete hochgeschossen. 3400 Meter, also 3,4 Kilometer, ist er da hochgepfiffen. Und dem wurde natürlich Himmelangst und er hat sich da an seiner Gartenbank festgehalten und wusste jetzt nicht, was mache ich möchte wieder da runter auf die Erde. Also sein Traum von Freiheit, da war bestimmt schnell vergangen, dieser Wunsch, wie ein Vogel zu sein. Und dann hat sich gedacht, ich habe ein Gewehr dabei. Aber wenn ich jetzt so einen Wetterballon zerschieße, damit das Helium entweicht, könnte ich da vielleicht wackeln und dann falle ich auf die Erde. Das hat er sich dann auch nicht getraut. Was hat er da gemacht? Nichts hat er gemacht. Und ist 14 Stunden da oben rum geschwebt. Und das war in der Nähe von Los Angeles. Und der ist dann durch den Wind sogar in die Einflugschneise des Flughafens getrieben worden. Und ich kann mir vorstellen, als ein Pilot das gesehen hat und es dem Tower mitgeteilt hat, der hat gedacht, das kann doch nicht sein. Ne? Da schwebt einer auf seiner Gartenbank und hat ein Gewehr in der Hand. Das gibt's doch gar nicht. Aber es ist tatsächlich passiert. Und dann hat natürlich die Nationalgarde versucht, ihn irgendwo wieder runterzubringen. Hat es mit Hubschraubern versucht, aber die Rotoren, die machen ja ganz viel Wind. Und dann drückt es das Ding danach wieder weg. War gar nicht so einfach. Aber, to make a long story short, irgendwann hat es dann geklappt, war er wieder auf der Erde, mit Hilfe des Militärs. Und da kam dann die Polizei und Handschellen und hat ihn abgeführt. Ja, ich glaube zwar jetzt nicht, dass ihr zu Hause jetzt Wetterballons habt, aber ich habe mir so gedacht, wir machen ja auch in unserem Leben manchmal so ganz komische Dinge. Ne? Und manchmal suggeriert uns ja auch so eine Stimme, dass wir uns so eingezwängt fühlen und gerne tun lassen können, was wir wollen. Damals im Paradies war das ja auch so. Ne? Adam und Eva, die haben ja auch so in diesem großen Garten gelebt und Gott hat ihnen gesagt, also ihr könnt von allen Bäumen essen, da gab es bestimmt wunderschöne Früchte, aber von dem Baum esst ihr nicht. Und was hat Adam und Eva gemacht? Ja, da kam der Teufel in Form der Schlange und hat den beiden gesagt, ah, sollte das Gott wirklich gesagt haben? Jetzt seht es doch nicht so ernst. Ihr werdet doch nicht sterben. Komm, könnt ihr ruhig machen. Und was ist passiert? Wer hat recht gehabt? Gott hat recht gehabt. Ne? Menschen mussten sterben. Bis heute so geblieben, dass wir sterben müssen. Und manchmal kommen uns so Gedanken in den Sinn und der Teufel möchte uns da auch sagen, ach, nimm das doch nicht so ernst. Du kannst doch lügen. Du kannst auch was wegnehmen von dem anderen. Ist doch alles nicht so schlimm. Aber es ist eigentlich nicht schlimm. Weil Gott das nicht möchte. Gott hat uns lieb und er möchte, dass wir da auch uns nicht eingezwängt fühlen, sondern dass wir wissen, dass Gott uns lieb hat und hat uns das Leben geschenkt. Jetzt ist ja die Frage, wie kann man da die richtigen Entscheidungen treffen? Also man kann natürlich die Eltern fragen. Eltern wissen ja meistens immer alles, oder? Aber manchmal wissen Eltern auch nicht alles. Und deswegen bin ich also froh, dass Gott uns ein Buch gegeben hat, die Bibel. Und in diesem Buch stehen ganz viele schöne Geschichten drin. Also ich habe als Kind immer gerne die Geschichten gelesen, zum Beispiel vom Josef und vom Mose. Und wie hieß der, der da vor Gott fliehen wollte und dann kam ein Fisch und hat ihn verschlungen? Wie hieß der?
Jonah.
Der Jonah, genau, habe ich ganz vergessen, der Jonah. Und der Daniel, das hat mich auch noch fasziniert. Der Daniel, der ist ja gefangen genommen? Also der wurde gefangen genommen, so heißt es wohl im Deutschen richtig. Ne? Der wurde gefangen genommen und wurde nach Babylon geführt. Und das war ja wirklich schlimm. Und da hat der Daniel und seine Freunde, steht drin, die haben sich in ihrem Herzen vorgenommen, Gott treu zu sein. Und das, denke ich, ist wohl das Wichtigste, dass wir in unserem Herzen vornehmen, Gott treu zu sein. Das wünsche ich euch und das wünsche ich auch mir, auch den Erwachsenen allen, weil das ist für uns alle wichtig, in unserem Herzen uns vorzunehmen, Gott treu zu sein. Also wenn ihr irgendwas vergesst von der Kindergeschichte und von den Ballons, das ist nicht so wichtig, aber denkt dann in eurem Herzen, Gott treu zu sein. Und er meint es wirklich gut mit euch und gut mit uns und er hilft uns dann auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das wünsche ich euch in eurem Leben. Und bitte nicht in den nächsten Baumarkt und keine Wetterballons kaufen. Wisst, das geht manchmal schlecht aus. Ja, war eine Geschichte nicht bloß für Kinder. Ich fand es ganz spannend, als ich das gelesen habe. Und wie gesagt, in Amerika passieren die unglaublichsten Dinge. Ich würde gerne heute mit euch über Worte Jesu nachdenken. Und diese Worte Jesu, die spalten, wie ich meine, so unsere christliche Nation. Während die einen sich zufrieden und tiefenentspannt zurücklehnen, wenn sie diesen Text lesen, meinen andere, das kann man nicht so stehen lassen. Da muss man doch irgendwie noch was hinzufügen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe, ihr seid neugierig genug, um mit mir diesen Text aufzuschlagen. Wir finden diese Worte Jesu im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Johannes 13 und dort der 35. Vers. Und dort sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Pharisäer zur Zeit Jesu waren ja Meister darin, die Aussagen Jesu sicher anfangs mit einer guten Intention zu verändern und zu ergänzen. So gab es zu den 10 Geboten 613 zusätzliche Regeln, die man einhalten musste, um als frommer Jude bekannt und erkannt zu werden. Alleine für die richtige Einhaltung des Sabbats gab es 39 Zusatzgesetze. Und ich glaube, uns geht es manchmal ähnlich. Wenn wir uns fragen würden, woran erkennen wir ein Kind Gottes, würde uns bestimmt eine ganze Liste von Dingen einfallen, die wir aufzählen, sagen, also das ist alles wichtig, damit man als Kind Gottes erkannt wird. Meistens fallen wir da ja dadurch auf, dass wir kein Schweinefleisch essen und am Sabbat in die Kirche gehen. Nun, das mit dem Schweinefleisch ist schon lange nicht mehr aktuell. Heute gibt es ja viele Menschen, die nicht an Gott glauben, die sich viel gesünder ernähren als mancher Adventist. Also bleibt noch am Sabbat zur Kirche gehen. Ich erinnere mich schon viele Jahre her, wirklich lange, da waren wir als Familie mal in Griechenland. Und wir wollten am Sabbat zum Gottesdienst gehen. Und wir wussten, in Beröa, dort wo der Apostel Paulus mal war, gibt es eine Adventgemeinde. Nun gab es damals noch kein Navi, es ist schwer vorstellbar. Es gab solche Papierdokumente, die nannten sich Landkarte. Und da waren so Striche drauf und Zeichen drauf und die konnte man tatsächlich lesen. Aber selbst sowas hatte ich nicht dabei. Ich weiß nicht, ob man das sich heute nicht vorstellen kann, aber das hieß Landkarte irgendwie oder so, ne? Und ich rief den Prediger an am Freitag, ich weiß es noch, und fragte ihn, wo wir denn die Gemeinde finden. Und er sagt, ach weißt du, Beröa ist jetzt nicht so groß. Beröa heißt heute übrigens Vergia. Also wenn ihr mal in Griechenland seid und geht nach Vergia, wisst ihr, seid in Beröa. Das ist jetzt nicht so groß, dass wir fahren einfach ins Zentrum und dann findest du das schon. So dreimal um die Ecke und dann auf der linken Seite. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn der Prediger das sagt, wird schon so sein. Und am Sabbat früh sind wir nach Beröa gefahren und dann fährt man so über eine Anhöhe und plötzlich sieht man die Stadt. Eine riesengroße Stadt. Und ich dachte mir, na prima, keine Landkarte dabei, keine Adresse. Handys gab es damals auch noch nicht, die waren ziemlich groß, die kamen erst später auf. Und so haben wir uns an den Straßenrand gesetzt und haben gebetet. Ach, Herr, du kannst uns jetzt zur Gemeinde führen, weil wir haben ja gar keinen Plan, wo wir da jetzt hin müssen. Und das haben wir getan und dann sind wir frohen Mutes mitten in die Stadt reingefahren und irgendwo habe ich gedacht, jetzt müsstest du mal anhalten und habe das Auto hingestellt. Und in Griechenland war das ja damals so, da durfte man keine Werbung machen, da war so kein Kreuz an der Gemeinde und da war auch kein Schaukasten, das war ein ganz normales Wohnhaus. Und das unter vielen Wohnhäusern zu finden, ist nicht so einfach. Und ich stand also mit meinem Auto so am Straßenrand und an diesem Auto kamen immer irgendwelche netten Menschen vorbeigelaufen. Manche hatten Bücher dabei und die haben so freundlich ausgesehen und die gingen alle in das eine Haus, direkt wo mein Auto davor stand. Und ich habe gedacht, das kann kein Zufall sein. Die sehen alle aus wie Adventisten. Und dann sind wir ausgestiegen und sind auch in das Haus rein. Das war tatsächlich Adventgemeinde. War so ein Erlebnis, was mich irgendwie geprägt hat. Und ich fand es toll, dass ich die Menschen daran erkannt habe, wie sie freundlich miteinander umgegangen sind. Ich war mal eine Zeit in Afrika und man hat mir gesagt, weißt du, woran man einen Adventisten erkennt? Oder wenn ein Afrikaner Adventist wird, der ist dann immer so schön gekleidet. Finde ich ja schön. Aber Jesus legt auf etwas ganz anderes Wert. Nicht auf Äußerlichkeiten, sondern er sagt, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, diese Frage beschäftigt nicht nur uns heute, sie hat damals schon die junge Christenheit beschäftigt. Und deswegen hat der Apostel Paulus uns ja auch so einen schönen Bibelabschnitt hinterlassen, in 1. Korinther 13, wie er das mit der Liebe damals den Christen erklärt hat. Was bis heute ja so geblieben ist. Er sagt, wenn ich mit Engelszungen reden könnte, es fehlte mir aber an Liebe, will es niemand hören. Wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, wäre aber lieblos, so wäre ich ein Nichts. Wenn ich der klügste Mensch der Welt wäre, aber hätte keine Liebe in mir, wäre ich armselig. Wenn ich all mein Hab und Gut zum Wohle der Menschen hingeben würde, ja sogar mich selbst opfern würde, würde das aber nicht aus Liebe tun, wäre es nutzlos. Die Liebe, von der hier Paulus spricht und auch natürlich Jesus im Johannestext, scheint also etwas ganz Besonderes zu sein. Und mit Recht fragen wir danach, wie sieht denn das ganz praktisch aus? Liebe ist ja mehr als nur ein Wort. Wie kann ich diese Liebe auch praktisch leben? Ich bin so froh, dass wir in diesem Punkt nicht spekulieren müssen, dass wir das Wort Gottes haben. Und ich bin da sehr dankbar dafür, dass wir in diesem Wort Gottes nicht nur viele theoretische Erkenntnisse haben, sondern dass wir in das Leben Jesu schauen können. Und dass wir Jesus ja, verfolgen können, der die Liebe Gottes verkörperte mit seinem ganzen Leben. Und es ist spannend, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte euch einladen, dass wir heute kurz ins Leben Jesu schauen und uns überraschen lassen, wie Jesus Liebe zum anderen lebendig werden ließ und wie wir davon lernen können. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist diese Geschichte in Johannes 8 zum Beispiel nachzulesen von der Ehebrecherin. Diese Frau war nach dem Gesetz zum Tode verurteilt. Und sie verdiente laut Gesetz diese Strafe durch Steinigung. Natürlich gab es auch jede Menge fromme Menschen, die die Schuld der Frau genau erkannten und bereit waren, dieses Urteil an ihr zu vollstrecken. Doch Jesus ignorierte ihre Vorwürfe und schrieb etwas in den Sand. Wir wissen nicht, was es war. Die Bibel lässt uns im Unklaren darüber, aber es musste wohl etwas sein, woraus die Menschen, die Ankläger in diesem Gebiet erkennen konnten, dass sie wohl auch keine reine weiße Weste hatten. Und dann bot Jesus diese inzwischen ziemlich ruhig gewordenen Menschenmenge an: Wer unter euch ohne Schuld ist, der darf jetzt den ersten Stein werfen. Und langsam löste sich dieses hausgemachte Tribunal auf. Sie schlichen sich davon. Das ist doch der Hammer, oder? Vertuscht hier Jesus ein Kapitalverbrechen? Das geht doch nicht. Sünde muss doch bestraft werden. Und eine Todsünde muss auf jeden Fall bestraft werden. Jesus vertuscht hier keine Sünde. Nie hat er das getan. Und speziell in dem Thema Ehebruch war er sogar sehr deutlich und hat gesagt, schon wenn du eine Frau ansiehst, sie zu begehren, hast du schon längst Ehebruch begangen. Jesus gibt jener zum Tode verurteilten Sünderin einen einfachen Rat. Johannes 8, Vers 11, können wir das nachlesen, wo er sagt, ich werde dich nicht verurteilen, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus schenkt dieser Frau eine neue Chance zum Leben. Er übt Vergebung, selbst dort, wo Vergebung scheinbar menschlich gesehen überhaupt nicht mehr möglich ist. Jemand, der zum Tode verurteilt ist, bekommt eine neue Chance zum Leben. Liebende Menschen sind vergebende Menschen. Vergebung steht am Anfang eines neuen Lebens. Und vielleicht ist Vergebung auch der Beweggrund für Gehorsam. Ist das nicht schön, wenn wir gehorsam Menschen sind, weil wir erkannt haben, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat? Ist das nicht ein viel besserer Beweggrund, wenn wir aus Liebe zu ihm gehorsam sind? Ich möchte euch mal einladen, dass wir einen kurzen Text lesen, auch Worte Jesu, Matthäus 6, Vers 12. Und dort wird uns in diesem sechsten Kapitel wird uns ja ein Gebet gezeigt. Die Jünger wollten wissen, Herr, wie können wir beten? Lehre uns doch beten. Und Jesus hat uns hier ein Gebet gezeigt. Wird bis heute so als Vater unser bezeichnet. Und im 12. Kapitel sagt Jesus, wie wir beten sollen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Und damit wir das auch wirklich verstehen, was Jesus hier sagt und da nicht diskutieren, fügt er noch hinzu, Vers 14 und 15, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Jesus sagt ganz deutlich, mangelnde Vergebungsbereitschaft ist kein Kavaliersdelikt. Wenn du nicht bereit bist, deinem Nächsten zu vergeben, wartest du vergeblich auf die Vergebung Gottes. Sehr ernste Worte, oder? Zum Glück ist Gott ja sehr großzügig in seiner Vergebungsbereitschaft zu uns. Und seine Vergebung ist radikal und allumfassend. Ich habe das letzte Mal ja über Vergebung gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch ein bisschen daran erinnert. Und ich habe euch dieses Beispiel erzählt von einem Freund, den ich hatte, der in Thailand lebt, der ist inzwischen gestorben. Und wenn ich ihn besucht habe und am Morgen aufgewacht bin, er lebte am Fuße des Dschungels, sah ich den Dschungel in einem Art Nebelkleid. Und das war fast etwas Bedrohliches. Aber wenn die ersten Sonnenstrahlen auf dieses Nebelkleid fielen, löste sich dieser Nebel auf und das saftige Grün des Dschungels wurde deutlich. Es leuchtet und strahlt in den Sonnenstrahlen und die Vögel beginnen zu singen, zu zwitschern und das Ganze wird wie so eine atemberaubende Schönheit. So stelle ich mir Vergebung vor. Ich kann wieder neu atmen, ich kann wieder neu leben, ich kann neu Luft holen, ich kann von Neuem beginnen. Ich werde ein neuer Mensch, denn meine Schuld ist aufgelöst, wie die Sonne den Nebel aufgelöst hat. Nun bleibt ja noch die Frage, wie oft muss ich vergeben? Das mit der Vergebung verstehe ich vielleicht noch, aber wie oft? Nun, der Petrus, der war ja ein cleveres Bürschchen und er hat Jesus auch gefragt, wie oft soll ich denn vergeben? Ist denn 7-mal genug? Und sicher hat er sich ein Lob erwartet von Jesus. 7 war ja so die Vollzahl, ist bis heute so eine besondere Zahl geblieben. Und hat Jesus gefragt, also wenn ich meinem Nächsten 7-mal vergebe, dann ist doch wirklich genug, oder? Und was sagt Jesus? Nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Was meint Jesus damit? Ich glaube, das soll keine Rechenanleitung für Vergebung sein. So nach dem Prinzip, also Petrus, du musst dir jetzt genau aufschreiben und Buch führen, wie oft der andere jetzt an dir schuldig geworden bist. Und wenn du 490 erreicht hast, dann kannst du spätestens beim 491. Mal so richtig loslegen und es dem anderen zeigen. Ich glaube, wenn der Petrus das so verstanden hätte, dann hätte Jesus wohl gesagt, ach Petrus, du hast überhaupt nichts gelernt, denn ob man vergibt oder nicht, hängt nicht davon ab, wie oft der andere rückfällig wird. Vergebung ist nämlich ein Akt der Liebe und zum Glück nicht limitiert, denn auch wir benötigen täglich die Vergebung Gottes. Das Erste, was ich in Sachen Liebe ganz praktisch von Jesus lerne, ist Vergebung. Liebende Menschen sind vergebende Menschen. Ihr müsst euch mal vorstellen, Jesus sitzt bei dem angesehenen Simon zum Essen. Er ist dort eingeladen und um seinen Tisch herum sitzt die geistliche Elite. Als plötzlich die Tür aufgeht und eine stadtbekannte Hure hereinkommt, sich vor Jesus niederkniet und ihm die Füße salbt. Das ist doch peinlich, oder? Doch Jesus macht dieser Frau und allen Anwesenden klar, dass er sie genauso liebt wie die angesehensten Männer, die um den Tisch saßen. Manchmal treffen wir Menschen, die vielleicht verrufen sind, gemein, hinterlistig oder einfach nur dumm. Und diese Menschen in Liebe anzunehmen, ist gar nicht so einfach. Doch Jesus gibt uns etwas zu bedenken. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Text mal lesen. Matthäus 5 und dort die Verse 46 und 47. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst nur auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwa etwas Besonderes? Das tun doch auch die, die von Gott nichts wissen. In unserer Gemeinde, also wenn ich in Deutschland bin, bin ich an Sonneberg und dort haben wir einen Besucher seit vielen Jahren. Und diese Person ist nicht einfach und hat auch keinen guten Ruf, so in der Stadt. Und nicht nur, dass er den Gottesdienst durch seine unzivilisierten Zwischenrufe oft stört und manchen Prediger aus Konzept bringt, der das nicht weiß. Er ist auch wirklich eine wirklich schwierige Person und mit dieser Person möchte keiner so gern gesehen werden. Und wie das so ist, ich laufe durch die Stadt in die Fußgängerzone, in der Fußgängerzone, und ich sehe ihn. Muss zu meiner Schande bekennen, dass ich die Straßenseite gewechselt habe. Er hat mich aber schon längst entdeckt. Und jetzt rief er quer über die gesamte Fußgängerzone meinen Namen. Das war mir noch richtig peinlich. Kann ich das vorstellen? Ich bin so froh, dass ich Jesus nicht peinlich bin. Ihm war und ist scheinbar nichts peinlich. Auch du und ich, auch wir sind ihm nicht peinlich. Und das ist sehr gut so. Jesus sagt, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das bedeutet auch, akzeptiere den anderen, nimm den anderen an, so wie er ist, egal welche Hautfarbe er hat, aus welcher sozialen Schicht er stammt und was andere über ihn reden oder denken. Man wird uns als Kinder Gottes erkennen, wenn wir auch zu schwierigen Personen liebevoll umgehen, freundlich sind und sie annehmen, so wie sie sind. Das ist etwas, was die Welt nämlich nicht kennt. In Liebe leben bedeutet auch, dem anderen zu vertrauen. Liebe will nicht kontrollieren, Liebe möchte Freiheit schenken, in der der andere entscheiden darf. Jesus ließ Adam und Eva frei entscheiden, obwohl es für ihn und für die gesamte himmlische Welt mit vielen Schmerzen und großen Sorgen und Traurigkeit bedeutet hat. Bis heute erkennen wir die Folgen der falsch verstandenen Freiheit von Adam und Eva. Jesus vertraut auch dir und mir, auch wenn wir manchmal ganz schön daneben liegen. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 7, Liebe ist immer bereit zu verzeihen, stets vertraut sie, nie verliert sie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Menschen, die jedem misstrauen, alles überprüfen und berichtigen wollen, sind keine liebenden Menschen. Und ich glaube, irgendwo ist das vielleicht auch ein Aufruf für uns als Erwachsene. Oft haben junge Menschen andere Ideen, Vorstellungen oder Möglichkeiten. Manchmal gehen sie andere Wege, um ans Ziel zu kommen. Und wir sind gefragt, das anzunehmen, sie zu akzeptieren, sie anzunehmen, vielleicht auch in ihrer Unterschiedlichkeit. In der Welt heißt es, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ich glaube, es ist viel besser, dass wir die Kontrolle unserem Vater im Himmel überlassen, dass wir für unsere Problemfälle oder für unsere Kinder, für unsere Jugend beten, mehr als dass wir versuchen, sie permanent zu kontrollieren. Wir sind traurig, dass diese zwei Mädchen noch nicht den Weg mit Gott gegangen sind und sich noch nicht entschieden haben. Aber wir beten darum, und vielleicht haben wir sie auch deshalb so sehr lieb, weil sie vielleicht auch unsere Nähe brauchen und vielleicht auch unser Vorbild, ich weiß es nicht. Aber man muss mit der Freiheit des anderen umgehen können, sie akzeptieren und die Entscheidung nicht immer in Frage stellen. Ich glaube, Akzeptanz dem anderen gegenüber, Vertrauen dem anderen gegenüber bewahrt uns davor, dass wir ihn in so eine Schublade stecken, aus der man ganz schlecht wieder herauskommt. In Liebe leben bedeutet auch, nicht nur an sich zu denken. Immer wieder trifft man Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Und das Unschöne daran ist, dass man diese Momente nicht planen kann. Manchmal begegnen uns hilfsbedürftige Menschen gerade dann, wenn wir nicht damit rechnen, wenn wir keine Zeit haben oder vielleicht Selbsthilfe bedürfen. Aber es wäre gut, wenn wir gerade dann helfen. Ein gutes Beispiel hat uns Jesus in der Geschichte vom mitfühlenden Samariter gegeben. Stellt euch vor, der Samariter hätte sich zu dem Verletzten gebeugt und hätte gesagt, ach du liebe Zeit, guter Mensch, was ist Ihnen denn passiert? Sie sind ja fürchterlich zugerichtet. Und das tut mir jetzt auch wirklich leid. Aber, das geht mir auch richtig nahe, aber ich habe wirklich jetzt überhaupt keine Zeit. Aber ich werde für sie beten. Dann wäre er seine Wege gegangen. In Friedensau ist so ein großes Glasfenster und dort steht Bete und Arbeite. Und ich glaube, beides gehört irgendwie zusammen. Gute Ratschläge alleine sind nicht immer hilfreich. Warum nennen wir diesen Samariter barmherzig? Weil er eben nicht nur gute Worte machte, weil er nicht nur wusste, was für den anderen gut ist, sondern weil er es in die Tat umsetzte. Er kümmerte sich um die Bedürfnisse des Überfallenen, nahm sich Zeit, ihm zu helfen, brachte ihn in eine Herberge und bezahlte für seine Pflege. Solche Fürsorge, solche Einsatzbereitschaft kostet Zeit und Geld. Der Samariter bekam letztendlich das Attribut barmherzig, weil er nicht nur freundliche Worte machte, sondern wie ein Freund handelte. Ich glaube, die Zeit der Räuber ist noch lange nicht vorbei. Es gibt heute ganz viele Menschen, die am Boden liegen, finanziell, seelisch, psychisch oder physisch. Und immer wieder treffen wir auf solche Menschen. Und da denke ich nicht nur an die Flüchtlinge. Ich denke um uns herum, wenn wir wirklich überlegen, gibt es ganz viele Menschen, die unsere Hilfe bedürfen. Wir können natürlich unsere Augen verschließen und davongehen. Oder wir können wie der Samariter barmherzig sein und mit unseren Möglichkeiten helfen. Als Jesus diese Geschichte vom mitfühlenden Samariter erzählt hatte, ermutigte er seine Nachfolger, indem er zu ihnen sagte, so gehet hin und tut desgleichen. Lukas 10, Vers 37 können wir das nachlesen. Und dann fügt er noch hinzu, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wohl eines der schönsten Erlebnisse, die wir haben können, wenn durch unsere Hilfe Menschen Jesus preisen. Das vierte, was ich von Jesus lerne, ist, dass Liebe sich in Einsatzbereitschaft dem anderen gegenüber, der meine Hilfe benötigt, äußert. Liebende Menschen, könnten wir sagen, sind auch helfende Menschen. Ein letztes. Die Straße war verstopft von Schaulustigen. Viele wollten den Mann sehen, den sie Messias nannten. In der hinteren Reihe hüpfte einer auf und nieder. Er war etwas klein geraten und er war als Steuereinnehmer, als Dieb und Betrüger bekannt. Und es gab wahrscheinlich keinen im Ort, den er noch nicht übers Ohr gehauen hatte. Und damit er wenigstens etwas von Jesus sehen konnte, kletterte er auf einen Baum. Muss sicher lustig ausgesehen haben, ein Mann im Bänkerlook sitzt da in der Astgabel. Und viele Menschen werden wohl auch gespottet haben über dieses spektakuläre Ereignis. Als plötzlich eine Stimme erhallt und bei allen Menschen wohl fast der Atem zum Stocken kam. Zachäus, rief Jesus, komm herab, ich möchte heute dein Gast sein. In der jüdischen Kultur erwies man einem anderen höchste Ehre, Respekt und Wertschätzung, wenn man in seinem Haus einkehrte und mit ihm eine Mahlzeit einnahm. Und ich glaube, viele Menschen haben wohl gedacht, wenn dieser Jesus wirklich der Messias ist, der muss doch wissen, was das für einer ist. Der kann doch nicht zu diesem Mann nach Hause und mit ihm essen. Da wäre wohl niemand auf diese Idee gekommen, in Jericho mit Zachäus jemals Mittagessen zu verbringen. Aber Jesus ist eben anders. Und was geschah mit Zachäus? Als Jesus ihm diesen vielleicht unserer Meinung nach unverdienten Respekt entgegenbrachte, Zachäus endete sein gesamtes Leben. Er versprach Jesus, das unrechtmäßig erworbene Geld zurückzugeben und darüber hinaus noch viel mehr. So viel Kraft steckt im Respekt. Ja, was ich in Sachen Liebe von Jesus noch lernen kann, ist, respektiere den anderen. Auch wenn er nicht deiner Norm entspricht. Entzieh ihm nicht die Liebe, auch wenn er deiner Meinung nach keinen Respekt verdient. Lass ihn nicht einfach schweigend stehen, wenn er mit dir reden möchte. Das ist nämlich respektlos. Christus wusste längst, dass er sein Verräter war. Dennoch setzte er Judas auf den Ehrenplatz, kniete nieder vor ihm und wusch ihm die Füße. Jesus macht es uns wirklich nicht leicht, oder? Respekt sollte nie davon abhängig sein, ob er verdient ist oder nicht. Christus hat sein Gegenüber immer respektvoll behandelt, auch wenn die Person aus einer niederen sozialen Schicht stammte oder grob und gemein war, befleckt mit Schuld oder nach menschlichem Ermessen wirklich keinen Respekt verdiente. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Worte Jesu haben es wirklich in sich. Und ich kann mich deshalb nicht selbstzufrieden zurücklehnen, aber ich muss dem auch nichts hinzufügen. Ich muss nur eins tun, Jesus bitten, dass seine Liebe in mein Herz kommt und mich verändert, damit ich von seiner Liebe anderen weitergeben kann. Wenn ihr diese fünf Eigenschaften aufmerksam verfolgt habt, habt ihr vielleicht festgestellt, dass diese die Anfangsbuchstaben ein Wort ergeben. Vergebung, Achtung, beim dritten habe ich ein bisschen gemogelt, Vertrauen, da sag mal Trust dazu, sonst funktioniert das Ganze nicht. Einsatzbereitschaft, Respekt. Das ergibt das Wort Vater. Und wenn ihr alles vergesst, was heute hier gesagt wurde, nehmt dieses Wort mit, Vater. Und anhand dieses Wortes könnt ihr euch dann immer diese fünf Eigenschaften herleiten, die eine praktische Liebe deutlich werden lassen. Menschen, die lieben, sind vergebungsbereite Menschen. Menschen, die lieben, sind Menschen, die anderen helfen, die einsatzbereit sind. Liebende Menschen sind Menschen, die nicht alles anzweifeln, die auch einander vertrauen. Liebende Menschen zeigen auch Einsatzbereitschaft. Und Menschen, die lieben, sind respektvolle Menschen. Ich wünsche mir, dass Menschen uns als Kinder Gottes einschätzen, nicht nur, weil wir uns vielleicht anders ernähren, weil wir gewisse Speisen und Getränken ablehnen oder weil wir am Sabbat in die Kirche gehen, sondern dass sie von unserer Liebe beeindruckt sind. Von der Liebe untereinander, innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Zur Liebe, die wir anderen Menschen zeigen, die uns begegnen. Und vielleicht finden sie dadurch zur Quelle der Liebe zu Jesus Christus. Das ist mein Wunsch für mich persönlich im Alltag, aber auch für euch alle, die ihr heute hier zum Gottesdienst gekommen seid. Und dazu schenkt uns der Vater im Himmel seinen Segen. Amen. Lieber Herr Jesus, hab Dank, dass du uns durch dein Leben in wunderbarer Weise gezeigt hast, was es heißt, in Liebe zu leben. Herr Jesus, du weißt, wie schwer uns das manchmal fällt. Du weißt, wie oft wir nicht vergeben können, weil die Schuld des anderen scheinbar so groß ist. Herr Jesus, bitte gib, dass wir erkennen, dass du uns jede Schuld vergibst, wenn wir dich darum bitten. Und wir danken dir dafür, dass du uns dieses Vorrecht schenkst. Und wir bitten dich darum, dass wir dieses Vorrecht auch dem anderen gegenüber wirksam werden lassen. Herr Jesus, habe Dank, dass du uns annimmst, dass du uns angenommen hast, als wir noch deine Feinde waren. So sehr hast du uns geliebt. Gib, dass wir auch den anderen annehmen in seiner Andersartigkeit, dass wir ihn akzeptieren und nicht immer verändern wollen. Herr Jesus, danke, dass du uns vertraust, dass du uns die Freiheit schenkst, der Entscheidung. Natürlich möchtest du, dass wir den Weg mit dir gehen, aber du vertraust uns, weil du uns lieb hast. Du meinst es gut mit uns. Gib, dass wir dieses Vertrauen auch den anderen schenken, die um uns herum leben. In unserer Familie, in unserem Freundeskreis, aber auch im weiteren Kreis Menschen, die uns nahe liegen. Vater, Herr Jesus, du hast uns gezeigt, was es heißt, mitfühlend zu sein. Nicht nur in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter, Herr Jesus, du warst mitfühlender als alles andere, was wir uns vorstellen können. Du bist von deiner Herrlichkeit auf diese schmutzige Erde gekommen. Herr Jesus, du hast dein Leben für uns gegeben. Mehr geht wohl nicht. Gib, dass wir auch helfende Menschen sind, dass wir von dem abgeben, was du uns gegeben hast. Ja, und Herr Jesus, gib, dass wir auch von dir lernen, wenn es um Respekt geht. Du hast die Menschen immer respektvoll behandelt, auch wenn sie unserer Meinung nach keinen Respekt verdient hätten. Herr Jesus, für dich hat das keine Rolle gespielt. Gib, dass auch wir respektvoll miteinander umgehen, innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb. In all der Unterschiedlichkeit, die uns immer wieder begegnet, gib, dass wir den Respekt nicht verlieren. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns diese Worte heute nahegelegt hast. Und wir wissen, dass es so schwer ist, das in die Praxis umzusetzen. Aber wir bitten dich von ganzem Herzen, dass wir Menschen werden, die an der Liebe erkannt werden, dass sie zu dir gehören. Gib, dass wir verstehen, dass die Liebe das höchste Gut ist. Denn es gab keinen anderen Grund, wieso du auf diese Welt gekommen bist. Es ist deine Liebe, Herr Jesus. Gib, dass wir das nicht vergessen. Und gib, dass wir von dieser Liebe weitergeben. Schenke uns dazu deine Kraft. Aus uns heraus können wir das nämlich nicht tun. Schenke uns das Wollen und das Vollbringen. Segne uns darin in diesem Vorhaben. Nicht nur heute, sondern für den Rest unseres Lebens. Das bitten wir von ganzem Herzen in deinem heiligen Namen, Herr Jesus Christus, und danken dir dafür. Amen.
Amen.